Schöne Prosa, der Literaturpodcast mit Nick Lamüs.
Hallo und herzlich willkommen. Heute melden wir uns mal wieder aus Köln. Es sind ja Lockdown-Zeiten und wir sind nicht so viel unterwegs. Und weil Lockdown ist, treffen wir uns auch nicht draußen, sondern an einem ganz schönen Platz drinnen. Volker Ludwig hat mich zu sich nach Hause eingeladen, wo wir jetzt in seinem Wohnzimmer sitzen. Volker hat schon ein Gläschen Sekt eingeschenkt und darf gleich meine Erzählung lauschen.
Gerne.
Volker, du bist Physiker, ne?
Ja, war ich, ja.
Und vor allen Dingen haben wir mal gewitzelt, dass du der Dauerabonnent meiner Konzerte bist.
Ja, das ist auch richtig.
Wir kennen uns schon sehr lange, das heißt, du hast schon viel von meiner musikalischen Karriere auch mitbekommen. Und ich habe mich immer sehr gefreut über deine Anwesenheit in den Konzerten und auch über deine Meinung.
Auch wunderbar.
Genau, und jetzt gibt es hier mal eine andere Art von Performance.
Ja, wunderbar, ich bin gespannt. Ja. Du darfst auch singen.
Mal gucken. Also ich lese wieder aus dem Roman von Hugo Ball, Flametti. Es geht immer um eine Varieté-Gruppe, das ist das Varieté Flamingos. Und Flametti ist der Direktor von diesem Varieté. Wir haben den schon kennengelernt in den anderen Folgen und wissen schon, dass er kurz vor der Pleite stand und zwei Auftritte bekommen hat. Also unter anderem hat er dann an seinen Freund aus Basel telegrafiert. Und in der Ausschnitt, den ich dir jetzt lese, das ist der, wo die ganzen Künstler jetzt nach Basel gezogen sind und da ihre Vorführung von den Apachen, von dem neuen Stück, den Leuten
mitteilen. Schöne Stadt.
Schöne Stadt Basel, ne?
Ja.
So, jetzt geht's los.
Ich gehe jetzt in den Lehnstuhl. Ich bin ganz Ohr.
Okay. Die Vorstellungen waren nicht gut besucht. Ein Dutzend Leute saßen wohl in den Ecken. Aber sie ließen sich nicht weiter stören. Keine Hand rührte sich, wenn eine Nummer zu Ende war. Keine Miene verzog sich. Man muss sich einleben, meinte Flametti. Es muss sich herumsprechen, was wir zu bieten haben. Nur keine Sorge, kommt schon. Sehen Sie, sagte Flametti, Basel ist eine ernste Stadt, religiös. Das vornehme Bürgertum klatscht nicht gern. Lassen Sie uns etwas Ernstes bringen und dann haben wir ein volles Haus. Also bekam Engel die Rolle der Zeugin Emilie Schmidt im Friedhofsdieb, was Frau Hesti früher zu spielen hatte, und lief tagsüber unglücklich zwischen den Tischen und Stühlen umher und rang mit dem Ausdruck. Herr Meier aber blieb skeptisch. Auch die Wirtsleute gefielen ihm nicht. Ihm war nicht entgangen, dass Herr Schnepfe auf seinem Glasdach einen Wurf junger Wolfshunde aufzog. Die heulten dort nächtlich herum, wenn die Ratten über das Dach wegstoben. Eine innige Antipathie empfand Herr Meier gegen Herrn Schnepfe. Auch diese Frau, Frau Schnepfe, gefiel ihm nicht. Ihr gedrehtes Wesen belästigte ihn. Herr Meier war ein Poet. Wie sollte das Publikum Zutrauen fassen, wenn die blutleckenden Wolfshundbestien mit ihren Hängeschwänzen das Haus durchstrichen und jedermann an den Waden schnupperten, wenn die gedrehte Frau Schnepfe auf ihre gedrehte Art »Guten Morgen« sagte und einem die Hand gab, geziert religiös, wie Nonnen sich in der Kirche an Fingerspitzen das Weihwasser reichen. Flametti aber versuchte es analytisch. »Was ist Blödsinn?« philosophierte er in dem Mann mit der Riesenschnauze. Blödsinn ist, wenn das Kind keinen Kopf hat. Blödsinn ist aller Jammer der Welt. Blödsinn ist die Enttäuschung der Seele, die Quintessenz der Melancholie. Blödsinn ist überhaupt ein Blödsinn. Das war Herrn Meier so recht aus der Seele gesprochen. Das löste seine Komplexe. Doch auch Erkenntnis vermochte die Basler nicht aufzuheitern. Mit ringförmigen Fischaugen saßen sie da, tranken ihr Bier aus, zahlten und gingen. Die Soubrette hatte ein wenig Erfolg. Das Ganze schien hoffnungslos. »Alles nichts«, sagte Jenny, »wir müssen Artisten haben.« Und eines Tages bei Tisch verkündete sie dem erregten Ensemble, »neue Artisten kommen, vornehme Artisten, Kinder, da müsst ihr euch fein benehmen.« Zwei Tage später war es auch schon da. Die Tür ging auf. Ankamen die neuen Artisten. Herr Leporello und Lydia. Herr Leporello und Lotte. Herr Leporello und Raffaella. Nebst vielem Gepäck. Darunter auch Eisenstangen. Das war ein Getue. Das war ein Geschmatze. Das war die lauterste Seligkeit. Lotteli hinten, Lotteli vorne. Gut, dass ihr da seid. Trinkst du helles, Leppo? Wollt ihr einen Kaffee trinken? Wie geht's der Mutter? Und was dergleichen Begrüßungsformalitäten mehr sind. Sogar Herr Meier taute jetzt auf. Leben und Lebensart kamen ins Haus. Die Reserviertheit Schnepfes verfing nicht mehr. Und diese Nummern, Drahtseilakt und Tschardasch, Spitzentanz und drehbarer Unterleib, ein wirklicher Zuwachs, Akquisition, das ließ sich hören. Eine Stunde später schon waren für Raffaelas Drahtseilakt im Parkett quer vor der Bühne die Stützen befestigt. Die Zeitungsannonce war aufgegeben und der Erfolg war freundlichst gebeten, sich einzufinden. Kam auch. Gleich der erste Abend gab einen hohen Begriff von den Fähigkeiten der neuen Artisten. Die Kostüme waren zwar etwas zerknittert, sie hatten zu lange im Korb gelegen und von Frau Schnepfe war kein Bügeleisen zu erhalten. Auch missglückte Herr Leporellos drehbarer Unterleib, weil Lepo zu Mittag infolge der langen Bahnfahrt zu viel gegessen hatte. Aber Raffaelas Tanz auf dem hohen Seil mit japanischem Schirm und im Himbeertrikot, Teufel hatte das Frauenzimmer Schenkel, ermunterte selbst die griesgrämigen Basler. Und als Fräulein Lydia Tschardasch tanzte, verflucht noch einmal, sie schlug auf das Tamburin und ging mit pferdhaftem Posterieur stampfend und tänzelnd gegen die grätschende Schwester los. Da gab es auch bei den Baslern keine Bedenken mehr. Laut und vernehmlich klatschten sie. Am nächsten Abend gab es schon Ehrengäste. Herr Bums die Lerche, der Komikerkönig, und Fräulein Nandl, das Wunder der Tätowierung, welch letztere im Hause des Herrn Schnepfe auch wohnte, der guten Adresse wegen. In den nächsten Tagen brachte Raffaela als Neuheit ihren Spitzentanz, immer auf den Fußspitzen nach der Melodie »Frühling ist, die Blumen blühen wieder, süß berauschend duftet jetzt der Flieder«, immer auf den Fußspitzen, die Pointen markiert durch ein Hochschnellen des Körpers, die Arme mit grazienhaft hinauf- und hinuntergebogenen Handflächen ausgebreitet, immer so, alle Vögel jauchzen, jubeln, singen, die Natur scheint neu sich zu verjüngen. Und Herr Leporello, wenn er eklatante Beweise seiner trommlerischen Begabung bei der Begleitmusik abgelegt hatte, produzierte sein Teufelskabinett, bei dem er unter Zischen und Pfeifen auf einer Sirene mit zusammengelegten Gliedern durch einen Schornstein aus Pappkarton, den Lydia festhielt, borstig herniederfuhr. Wenn aber Herr Leporello sonntags seinen komischen Teufelsakt brachte, er erschien dann als eine infernalische Klatschbase im Korsett, ein Kamm in der Perücke, das Hemd hing ihm hinten heraus und der Rock aus Sackleinwand mit roten Litzen benäht, war ihm zu kurz. Dann spielte sich in seinen Mienen eine so diabolische Einfältigkeit ab, dass der Kontrast zwischen seinen gespreizten Zirkuspossen und dem dargestellten Objekt die Zuschauer zu hellem Grinsen entflammte. Was Wunder, wenn das Geschäft sich hob, wenn Zirkusleute mehr und mehr in den Vordergrund traten, auch bei der Direktion. Mittlerweile nun war es Winter geworden, ganz unvermerkt, über Nacht, und man war gezwungen, sich enger zusammenzuschließen. Da gab es lange Gesichter. »Jenny, wir haben gar keinen Ofen«, reklamierte Lydia und Raffaela zugleich. »Ist doch nicht kalt«, tröstete Jenny. »Je seid ihr verfroren.« Aber es waren 5 Grad unter Null. »Sieh, Leporello, in Mesopotamien Krieg«, verkündete Bobby, der eifrig die Zeitungen studierte. »Heik ja immer gesagt, in Mesopotamien fangen sie auch noch an.« »Jenny«, rief Raffaela ins Wirtslokal, schnatternd vor Kälte und tief beleidigt, »das geht so nicht. Ich muss einen Ofen haben. Wo soll ich denn hin mit dem Kind?« »Na, ich kann mir den Ofen doch nicht aus der Haut schneiden«, meinte Jenny im blauen Schlafrock am Ofen. »Hier ist es doch warm. Bleib doch hier unten im Wirtslokal.« Und das tat man dann auch. Raffaela, Lydia, Lotte und Lepo blieben im Wirtslokal. Lepo las seine Kriegsberichte von morgens bis abends. Lotte machte die Hosen nass. Lydia und Raffaela schleppten ein Heer in den Schlafröcken und beschimpften einander. Eine kleine Rivalität brach aus zwischen den Zirkusartisten und dem übrigen Teil des Ensembles, dem Bruch, wie die Zirkusleute alle Kollegen nannten, die nicht von Kindesbeinen auf beim Metier waren. Die Zirkusleute pochten auf ihre Familie, Herkunft, Tradition. Sie waren exklusiv und sahen den Bruch verächtlich an. Herr Leporello etwa, den kleinen Bobby. Beide waren sie Kontorsionisten. Bobby arbeitete rückwärts, war also Schlangenmensch. Herr Leporello arbeitet vorwärts, war also Froschmensch. Herr Leporello hatte die komplizierteren Balancen, den drehbareren Unterleib. Bobby hatte den besseren Handstand, das biegsamere Rückgrat. Aber Herr Leporello estimierte ihn nicht. Herr Leporello war ausschließlich Artist. Bobby ging im Nebenberuf zeitweilig auf Heizerfahrt. Oder Miss Raffaella, den Engel. Sie verlangte von ihm, dass er Einkäufe für sie besorge. Sie glaubte, der Bühnenmeister sei hier auch Stiefelputzer. Aber Engel lehnte es ab, Kommissionen zu machen. Hab keine Zeit, hab zu studieren, bin selber Artist. Und Flametti bestätigte das, indem er Monteur auf Engels Papier durchstrich und Artist drüber schrieb. Zwei Parteien bildeten sich. Die Partei der Zirkusartisten mit Jenny, die Bruch- und Apachenpartei mit Flametti. Flametti waren die Zirkusdamen zuwider. Sie hänselten ihn, er fand sie verdorben, aufdringlich, outriert. Sein Herz war bei der anderen Partei, den Gestrandeten, den Gelegenheitskönnern, den Kindern Gottes. Auch Meier und Fräulein Laura waren nur herverschlagen ins Varieté und doch alle Hochachtung. Äußerlich aber tat sich die Rivalität in folgendem kund. Die Zirkusleute brachten das Geld, die Bruchleute hatten den Ofen. Die Zirkusleute lagen den ganzen Tag in Flamettis geheizter Stube herum oder im Wirtslokal, wo das Glasdach tropfte, die Ratten liefen, die Windeln rochen. Sie schürten und hetzten. Sie glaubten, wieder Verdienst schlecht weggekommen zu sein. Die Bruchleute schlossen sich täglich enger zusammen im Zimmer des Pianisten, wo zwar die ungefegte Brikettasche Mumien aus ihnen machte, wo aber der Ofen glühte. Fräulein Laura wusch der Männer gemeinsamen Kragen, Bobbys Eidechsenkostüm hing glitzernd über der Wäscheleine. Man saß auf Herrn Meyers entgleistem Rohrplattenkoffer und sang Schnaderhüpferl zur Laute. Man richtete Engel ein Bett am Ofen, damit er geborgen war, wenn ihn die Malaria überfiel. Und Engel erzählte mit traurig schluckender Stimme von Gudrun, der Baronesse, die ihn geliebt, als er noch Forsteleve in Deutschland war, beim Grafen von Reifenstein. Das Exil dieser Tage erhielt eine Abwechslung dadurch, dass es plötzlich noch kälter wurde. Es war jetzt so kalt, dass es wirklich nicht anging, länger zu singen. Die Luft ist lau, die Täler prangen lenzesgrün, wie es in jenem Begrüßungsmarsch hieß, den man im Krokodil vor Rosenlauben gesungen. Die Damen rieben sich auf der Bühne ganz unverhohlen die Hände vor Frost. Und wenn der Marsch auch ein heißblütiges Tempo hatte, die Worte konnten jetzt nicht mehr an gegen den Raureif der Wirklichkeit. Die Varietébesucher, Totengräber, Kirchendiener, Leichenbitter und Mädchenjäger saßen mit Schnapfen, Schnurrbärten, wenn sie zufällig in die Peripherie des Saales gerieten, in die Nähe eines der großen Fenster. Auch der Spitzentanz Raffaelas verfing nicht mehr. Vergebens suchte sie mittels Duftigkeit, Sinnenrausch und Beschwingtheit der Schritte die Illusion eines Maientags aufrechtzuerhalten. Ihr Odem wehte wie Höhenrausch. Ihre Nase karfunkelte. Herr Engel, um eine Diversion zu haben, feierte den Namenstag seiner Tante, indem er in fremden Lokalen für eigene Rechnung ausbrach und sich entfesselte. Herr Schnepfe unterhielt sich mit seiner Frau über Tunis, allwo Frau Schnepfe Köchin gewesen war. Schnepfe konnte das gar nicht für wahr annehmen. Hotelköchinnen in Tunis. Nach seiner, Herrn Schnepfes, unmaßgeblicher Ansicht waren Hotels nicht angebracht in einer Himmelsregion, wo haarige Bestien meckernd über die Wüste strichen, wo Totengerippe und Schädel die Wege markierten. Frauenzimmer hatten dort nichts zu suchen. Und da man allgemach nicht mehr ausgehen konnte, die Kälte riss einem die Ohren vom Kopfe, so suchte sich jeder zu Hause nach Neigung und Temperament die Zeit zu vertreiben. Bobby unternahm umfassende Korrespondenzen, zwecks Wiederherstellung vernachlässigter finanzieller Beziehungen. Seine Mußestunden widmete er der Pflege der kleinen Lotte, schneuzte sie, tränkte sie, legte sie trocken. Engel gab Herrn Meyer sachdienliche Tipps für ein Apachenstück, das Meyer zu Ehren Flamettis entwarf, und versenkte sich in das Studium medizinischer Schriften aus des Herrn Meyer Handbibliothek. Auch schrieb er die Sätze druckfertig ab, die sich aus dieses Meyer strotzender Feder wölbten. Jenny und Rosa, ein Stockwerk tiefer, schneiderten orangefarbene Matrosenkostüme für ein neues Ensemble, die Comices Voyageusen. Herr Leporello, Parterre, hatte vertrackte politische Disputationen mit einem 40-jährigen zelotischen Schriftsetzer, der selbstverfasste revolutionäre Verse voller ästhetischen Klangs jeden Nachmittag, ehe er zur Arbeit ging, eine Viertelstunde lang zielbewusst rezitierte. Weniger friedlich beschäftigten sich die Damen, Raffaela und Lydia. Solange noch Aussicht war auf Einladungen und Unterhaltung, auf Kavaliere und Konditorei, ging es ja an. Solange waren sie guter Laune und üppig. Da ihnen Haushalt und Belletristik nicht lagen, gaben sie selbdritt der kleinen Lotte französischen Unterricht. »Lotteli, sag Bonjour«, kreischte Raffaela. »Lotteli, sag Rabenmutter«, ärgerte sich Lydia und gab Raffaela einen Stoß. »Lotteli, sag, voulez-vous coucher avec moi«, stichelte Raffaela und schoss den Vogel ab. »Gib das Kind her, halt doch deinen Mund«, entrüstete sich Lydia. »Ich würde mich schämen, was die dem Kind beibringt, diesem unschuldigen Seelchen. Gib das Kind her, du Fetzen!« Und sie zerrten das schreiende Lotteli hin und her, dass Lotteli selbst nicht mehr wusste, wer da die Mutter war. Am Abend indes, bei der Vorstellung, waren Mutter und Tante längst wieder versöhnt. Übermütig und ausgelassen stocherten sie, wenn Bobby seinen Bogen schlug, mit den Angelruten der Nixen durch die Kulissenwand nach Bobbys Bäuchlein. In der Garderobe kniepten sie mit den Lockenscheren die sanftmütige Rosa, dass diese, halb ausgezogen und mit beiden Händen den wertvollen Busen schützend, laut kreischend bis auf die Bühne rannte. Als aber die Kavaliere ausblieben und sich auch sonst nichts regte, wandte sich auch bei ihnen das Temperament mehr nach innen. Das bisschen Vorstellung, die paar Tänze, der Schnack, das alles resorbierte sie nicht. Der Zirkus beschäftigt mehr, fordert mehr Kraftaufwand, bietet indes auch mehr Sensation und Belustigung. Sie vermissten die nötige Reibung, den Zug, den Elan. Die Verpflanzung bekam ihnen nicht, die Stille reizte sie auf. Als man am Mittagstisch saß, kamen zwei Briefe an. Einer für Lydia, einer für Raffaela. »Ein Brief von meiner Mama«, rief Lydia, riss das halbe Tischtuch mit, als sie aufsprang, und las gierig mit langem Gesicht. »Ein Brief von meinem geliebten Männe«, schrie Raffaela und tanzte, den Brief in der Luft mit Küssen bedeckend, auf den Filzpantoffeln. Leporello, neugierig, brachte seinen Kaumechanismus ins Stocken. »Was schreibt sie denn?«, fragte er und schnitt auf dem Holztisch sein Brot. »Ach, unsere liebe Mama, das ist eine gute Mutter«, schmachtete Lydia. »Meine lieben Kinder, seid ja recht artig und zankt euch nicht.« »Ach, mach nicht so ein Getöse«, rief Raffaela, »du mit deinem Geschmachte, als wenn es nur deine Mutter wäre. Meine Mutter ist es ebenso gut.« »An mich ist der Brief adressiert.« »Weil du beständig den Hader bringst.« »Ich?« kreischte Lydia, durchschaut, »unverschämte Person.« Und schon lagen sie sich in den Haaren. Die Briefe von Mutter und Gatte vermischten sich unter dem Tisch. Lotteli, die soeben noch munter mit ihrem Zinnlöffel den Tisch bearbeitet hatte, ließ ab von dieser Beschäftigung und suchte mit einem resolut angesetzten heulenden Wäh! Die Aufmerksamkeit ihrer Mutter von der sympathischen Lydia abzulenken. Flametti schimpfte und Lepo zog unter dem Tisch sein Sprungbein an, um einzugreifen, falls der Streit peinlichere Dimensionen annehmen sollte. Jenny allein beschwichtigte, »Kinder, na setzt euch, das Fleisch wird ja kalt.« Es wurde schlimmer von Tag zu Tag. Die wahre, die Zirkusnatur kam zum Vorschein. Welch ein Schreck für das ganze Ensemble und auch für Herrn Schnepfe, als eines Tages in der Vorstellung die Eisenstütze des Drahtseils, die am Parkett des Herrn Schnepfe festgeschraubt war, ganz unvermittelt herausbrach, samt einem halben Quadratmeter Parkett. Raffaela tanzte gerade den Spitzentanz. Im fliederfarbenen Satinröckchen, den einen Fuß vorschiebend über den Telegraphendraht, wie Flametti zu sagen pflegte, den anderen Fuß nach rückwärts hoch in die Luft geschlagen, den Japanschirm in gezierter Hand, hielt sie bedacht die Balance, so heftig schaukelnd und mit dem Japanschirm schlagend, dass die Petroleum-Hängelampen des Herrn Schnepfe in blutiger Majestät sich verfinsterten. Schon hatte sie die Mitte des Seils erreicht. Da krachte der Boden, der Eisenträger neigte sich und das ganze Spektakel, Raffaela im Fliederkostüm, der Japanerschirm, das vorgeschobene Bein und das hochgeschlagene Bein fielen auf dem geknickten Telegraphendraht ineinander. »Ach Gott, meine Schwester«, schrie Lydia, als stürzte ein Neubau zusammen. »Helft ihr doch, zieht sie doch heraus. Ach, ihr lieben Leute, helft ihr doch.« Es war jedoch nicht viel passiert. Das Seil war nur 1,80 Meter hoch gespannt. Raffaela lag wohl am Boden, der Schirm daneben, aber sie schien sich nur auszuruhen. Abgestürzt war sie aus luftiger Höhe und dem Publikum bot sich Gelegenheit, ihre Schenkel zu besehen, wie man eine Schwalbe besieht, die sich an schwindelnder Kirchturmspitze den Kopf einstieß und nun plötzlich den Blicken der Gaffer preisgegeben ganz nahe am Boden liegt. Aus dem Schreck kam man nicht mehr heraus. Immer fiel seit diesem Begebnis Raffaela irgendwo herunter. Von der Bühne fiel sie herunter und hätte sich fast das Bein gebrochen. Von der Treppe fiel sie herunter. Polternd kam sie angerutscht. Und man musste den Arzt holen. Vom Draht, der jetzt der Länge nach durch das Lokal gespannt war, fiel sie ein zweites Mal herunter, mitten auf einen mit Gästen besetzten Tisch, wo sie zwischen Biergläsern, verdutzt und verschämt, einen Augenblick lang lächelnd stehen blieb. Eine bierschaumgeborene Venus. Bösartig aber gebärdete sich die Lydia. Sie schimpfte aufs Essen, auf ihr kaltes Zimmer, auf die Männer, die samt und sonders Sklavenhalter und Ausbeuter, Tagediebe und Unterdrücker seien, die kein Geld herausrückten. Sie lieh Jennys Petroleumofen aus und gab ihn ausgebrannt, ruiniert und durchlöchert zurück. Hin war der Respekt vor Flametti und seinen Indianern. Wenn sie Flametti sorgfältig sich schminken sah in der Garderobe, schminkte sie sich selbst in niedriger Farcerie ostentativ einen Körperteil, von dessen Ausbeutung für Theaterzwecke selbst die Wilden der Südsee sich nicht hätten träumen lassen. »Wart nur, ich werde es der Mama schon schreiben«, rief Raffaela verletzt und entrüstet. Aber dann brach die empfindsame Lydia in heftige Tränen aus. »Nicht einmal Spaß darf man machen. Was hat man denn noch vom Leben? Aufhängen möchte man sich.« Und als eines Tages sich Leporello die Freiheit nahm, mit Flametti zusammen einen Rennstall zu besichtigen, brach zwischen Lydia und Lepo ein solch abgründiger Hass aus, dass sich Herr Schnepfe genötigt sah, noch spät in der Nacht mit seinem prämierten Wolfshunde einzuschreiten. »Bandit, Unterdrücker, Schmierfink«, schrie Lydia, von Raffaela gezaust und von Lepo zerdroschen, dass es weithin den Gang und das Haus durchgellte. Sogar Jenny, die sich in Wahrheit aufopfernd benahm, sie lieh ihren Protégés das halbe Boudoir aus, Brennschere, Seife, Nachttopf, Benzin, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Denn Raffaela in ihrer Strohwitwenschaft leistete sich's, mit Flametti anzubändeln. Sie hielt ihn nach alledem, was Jenny ihr anvertraut hatte, für einen Naivling. Schon duzten sie sich, trotz Flamettis erklärter Antipathie, als eines Tages Jenny dahinter kam in der Garderobe. »Was ist denn nun das?« schrie sie, hochrot und abgetrieben von dieser ewigen Hetzjagd hinter dem Gatten her. »Mit einer verheirateten Frau fängst du auch noch an. Hast du noch nicht genug mit dem einen Prozess? Willst du uns ganz ruinieren? Und du, Raffaela, schämst du dich nicht?« »Prozess, Prozess?« staunten Lydia und die Soubrette zugleich. Herr Meier aber verfinsterte sich noch tiefer. Während Herr Engel, sein Sekretär, Fortschritte machte in der druckfertigen Abschrift des langsam anschwellenden Apachenstücks, gönnte Herr Meier seiner Inspiration nicht Ruhe noch Rast. Tag und Nacht saß Herr Meier, durchstreichend, was er geschrieben, neu ordnend, was sich nicht fügen wollte. Ja, es konnte passieren, dass die Inspiration ihn in Momenten heimsuchte, die in der rastlosen Hingabe an Fräulein Laura gipfelten, dass es ihn aus dem Schlaf auftrieb, inmitten der Nacht. Dann schnellte er aus dem Bett mit gesträubten Haaren und nicht ließ er locker, bis dass der Gedanke gefesselt war. »Laura«, sagte Flametti, als eines Tages Herr Meier wieder mit völlig gelähmten Augenlidern bei Tisch erschien. »Sagen Sie doch dem Meier, er soll sich nicht gar so quälen mit seinem Ensemble. Wissen Sie, die Apachen, offen gestanden, gefällt mir nicht recht. Verstehen Sie wohl, gefällt mir schon, aber es ist zu direkt. Das Publikum stößt sich dran. Man muss Rücksicht nehmen. Außerdem wird es nächstens bei uns entscheidende Veränderungen geben. Fräulein Laura machte große Augen. Sie hatte mit Engel bereits den Apachentanz einstudiert, der zwischen Messergefunkel und einem entrissenen Portemonnaie viel rüde Körpergymnastik und mancherlei aneinanderpressende Hüftbecken mit sich brachte. Veränderungen? Ja, Veränderungen. Im Vertrauen gesagt, mit den Zirkusleuten, das geht nicht so mehr. Leporello, allen Respekt, aber die Weiber unmöglich. Meine Frau hat sie engagiert. Wir brauchten Ersatz für die Häslis, gut. Aber jetzt ist es soweit, dass sie selbst schon verrückt wird. Und als Fräulein Laura erschrocken und sehr besorgt nach Worten suchte, der ganze Kram ist mir über. Es gibt keine Achtung mehr, keinen Respekt mehr vor der Welt, keine Grandezza, wollte er sagen. Er suchte das Wort, fand es nicht und ersetzte es durch eine Geste. Nur Gemeinheit, auch meine Frau. Sie meint es ja gut, aber vom Höheren versteht sie halt nichts. Die Weiber haben das an sich, sie sind gemein, niederträchtig alle, das ist es. Sie sind aus Prinzip gegen das, wieder blieb ihm das Wort aus. Sie sind aus Prinzip dagegen. Leer sind sie und dumm wie der Teufel, alles ziehen sie in den Dreck. Sie hat mir den Zirkus ins Haus gebracht. Wer weiß warum. Man kommt auf den Hund. Laura versuchte zu lächeln. Ach was, Depressionen, rief sie und schwenkte den Lockenkopf. Geht vorüber, so wie der Erfolg einsetzt. Müssen es denn gerade die Indianer sein? Es gibt doch andere Nummern. Aber Flametti schüttelte den Kopf. Ach, diese ganze schäbige Wirklichkeit. Schad, dass der Türke hochging. Es war eine Beruhigung, so einen Mann in der Welt zu wissen. Solch eine Quantität von Opium, Kokain und Haschisch. Laura lächelte gütig, bewundernd. Eine Freundin von mir, Russin, hat Kokain. Ich werde ihr schreiben. Und eine zarte Sympathie entstand zwischen beiden. Anlass zu manchem Vertrauten. Eines Tages aber sah man Flametti ganz besonders niedergeschlagen. Eine Vorladung war gekommen vom Bezirksanwalt. Missbrauch und Misshandlung von Dienstpersonal, Verführung Minderjähriger. Traute und Güssi hatten Anzeige erstattet. »Was hast du gesagt?« bestürmte Jenny den Gatten, als er vom Untersuchungsrichter zurückkam. »Was habe ich gesagt?« brummte Flametti. »Das kannst du dir denken. Es kommt zum Prozess.« Und damit endet dieses Kapitel.
Ja, schön. Unterhaltsam. Skurril.
Und der Hugo Ball hat gesagt, es gäbe keinen Satz in diesem Stück, den er nicht selber wörtlich erlebt hätte in seinen Varieté-Erfahrungen.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Me Too ist auch mit dabei, ne? Mit dieser Missbrauchgeschichte. Ja. Kann man sich ja schon denken, dass dieser Flametti so ein aufbrausender Typ ist, der auch gerne mal zupackt. Ne? Und das war damals irgendwie ganz normal. Ne?
Ja.
Handfest. Handfest und
schöne Prosa.
Super.
Der Literaturpodcast mit Nick Lamüse.
Sehr schön.